Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München. Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Trennung von Kirche und Staat sowie die Verteidigung der Bürger- und Menschenrechte. Auf LoRa München senden wir jeden ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr. Im Jahr 2023 wurden laut Bundeskriminalamt ca. 256.000 Opfer häuslicher Gewalt erfasst. Ein Anstieg um 6,5% im Vergleich zum Vorjahr. Anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. November hören wir dazu VertreterInnen von One Billion Rising München, des Frauennotrufs, des Münchner Informationszentrums für Männer, der landesweiten Koordinierungsstelle gegen häusliche und sexualisierte Gewalt und des Stadtrats. Außerdem haben wir Ausschnitte von der Charlie Hebdo-Gedenkfeier aus dem Jahr 2024 mit dem Kabarettisten Hage Butzko und der deutschen Vizemeisterin im Poetry Slam Maike Harms vorbereitet. Und jetzt gleich schauen wir auf die oberpfälzische Marktgemeinde Eslan. Dort wurde per Bürgerentscheid beschlossen, dass die Gemeinde den Missbrauchstäter Georg Friedrich Zimmermann weiter mit einem Straßennamen ehren muss. Dazu hören wir jetzt gleich den missbrauchsbetroffenen Udo Kaiser, der Zimmermann bei den Regensburger Domspatzen selbst erlebt hat.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Eslan ist eine kleine Marktgemeinde in der Oberpfalz. Ein anerkannter Erholungsort, dicht an der tschechischen Grenze. Der Ort hat 2747 EinwohnerInnen, die sich in den letzten Wochen von den Medien verspottet und beschimpft sahen. Warum? Es ging um Georg Friedrich Zimmermann, geboren und verstorben in Eslan. Dazwischen hatte er bei den Regensburger Domspatzen zunächst eine steile Karriere hingelegt, die aber unterbrochen war durch Versetzungen in kleinere Orte und Funktionen und schließlich in seinen Geburtsort Eslan. Dort war er geehrt als Gründer eines Blasorchesters und einer Musikschule. 1969 wurde er auf Anzeige der Mutter eines von ihm missbrauchten Kindes zu 20 Monaten Haft verurteilt. Danach lebte er bis zu seinem Tod 1984 in Eslan. Vor 20 Jahren benannte Eslan dann eine Straße nach Zimmermann. 2024 nun beschlossen der Bürgermeister und die Mehrheit des Gemeinderats, diesen Schritt rückgängig zu machen, wogegen 700 Eslaner ein Bürgerbegehren starteten. Diesem wurde am 24. November von 57,7% der wahlberechtigten BürgerInnen zugestimmt. Die Namensänderung scheiterte. Wir fragten Udo Kaiser, anerkanntes Missbrauchsopfer der Domspatzen und jemand, der Georg Zimmermann dort getroffen hat, wie er sich die Situation in Eslan erklärt. Als erstes wollten wir erfahren, wie er diesen Menschen gesehen hat.
Ich war seit 1956 bei den Regensburger Domspatzen, zuerst in der Vorhölle, also Vorschule in Ettertshausen. Und 1959 bekamen wir, ich war damals schon in der zweiten Klasse im Gymnasium, den Herrn Zimmermann als Internatsleiter. Dadurch, dass ich in der Präbende war, das heißt in dem Teil des Hauses, wo nur die Sänger waren, er saß drüben bei den Mutanten und bei den größeren Schülern. Ich habe ihn selber natürlich erlebt. Er war nämlich auch ein ausgezeichneter Musiker, aber all diese Dinge, die man ihm vorgeworfen hat, bei uns habe ich erst erfahren durch meinen Klassenkameraden Franz Wittenbrink, der diese Taten aufgezeigt hat bei seinem ersten Fernsehinterview bei der Frau Maischberger.
Was kannst du über ihn sagen?
Er sollte ja eigentlich Nachfolger von Professor Schrems werden, dem Domkapellmeister, denn er war, wie gesagt, ein bekannter Musiker. Aber ich habe ihn weder tätig erlebt, sondern nur im Studiersaal mal oder bei den Proben, wo er zugehört hat. Aber das, was ich über ihn erst später erfahren habe in der Aufarbeitung bei den Regensburger Domspatzen, da kam er ja eigentlich gar nicht vor, weil das ja bis heute nicht aufgearbeitet ist. Nach 9 Monaten hat der Domkapellmeister reagiert auf diese Vorfälle, die intern scheinbar bekannt waren. Denn schon der Vorgänger von Zimmermann, der Zeitler, wurde 58, ein Jahr vorher, zu 2-3 Jahren Haft verurteilt, weil er mit der gesamten 11. oder 12. Klasse im Bett war sozusagen. Das wurde aber alles unter eine Decke gekehrt, unter den Teppich durch die ehemalige Nazi-Presse, Mittelbayerische Zeitung, über den Landgerichtspräsidenten, Schrems selbst als Parteimitglied, hoher Priester sozusagen und Parteimitglied und dem rechtshörigen Bischof Buchberger. Dann hat man ihn abgesetzt, der Buchberger hat ihn versetzt und er ging zurück in seine Heimatgemeinde nach Eslarn und gründete dort, übrigens empfangen sozusagen vom Volksmund, mei, der hat halt mit die Bäumen rumgemacht, gell, mei, wie die alten Griechen im Gymnasium halt, gell, mei. Und hat dann 61 darauf eine großartige Musikschule und die weit über die Grenzen hinaus bekannte Knabenblaskapelle Eslarn gegründet. All das, was jetzt in Eslarn oder was der Bürgermeister in der Süddeutschen gerade berichtet hat und die Einmischung, es wäre ja alles in Regensburg gewesen. Nein, er wurde 1969 verurteilt auf eine Anzeige einer Eslarner Mutter, die als einzige den Mut hatte, in diesen Jahren den Zimmermann anzuzeigen. Und er wurde 69 zu 20 Monaten Gefängnis verurteilt. Das heißt also, all das, die Verurteilung und die Taten sind in Eslarn passiert. Und wenn man heute spricht, ja, die Regensburger mischen sich ein, das ist eine Vertuschung. Und ich kann mir nicht vorstellen, mit 7, 8 Jahren Tätigkeit als Leiter dieser berühmten Knabenblaskapelle hat sich leider nur eine Mutter gefunden und es ist Eslarn und nicht die Domspatzen.
Gehen wir nochmal zu den Straßennamen. Wie kann es denn sein, dass man noch vor 20 Jahren eine Straße nach einem verurteilten Straftäter benennt?
Die Eslarner haben gesagt, es ist ja nicht bei uns passiert. Das ist nur bei den Domspatzen passiert. Bei uns hat der gar nichts gemacht. Haben Sie eine Meinung in der Süddeutschen, in der Presse, die einzigen, die davon schreiben, dass es in Eslarn die Fälle gegeben hat, das ist Stefan Eigner und Robert Werner im Regensburg Digital. Ich bitte, das nachzulesen.
Jetzt hat der Bürgermeister und der Gemeinderat den Antrag gestellt, dass man die Straße umbenennt. Aber was passiert? 700 Bürger von Eslarn beantragen einen Bürgerentscheid. Einen Bürgerentscheid gegen diese Umbenennung der Straße. Und dieser Bürgerentscheid ist mit 57,7% durchgegangen. Das heißt, die Straße darf jetzt mindestens ein Jahr nicht umbenannt werden. Wie gibt's denn sowas? Kannst du dir das vorstellen?
Das ist eine deutsche Geschichte. Ob das in München die evangelische Kirche mit dem Bischof Meiser oder mit Faulhaber, Döpfner, Wendel, was wir gerade haben, es ist eine deutsche Geschichte. Ich habe versucht, Theobald-Schrems-Straße, ein winziger Weg mit 5 Adressen, umbenennen zu lassen. Das hat die Stadt Regensburg überhaupt nicht angenommen.
Diese Georg-Zimmermann-Straße in Eslarn hat auch, glaube ich, bloß 16, 17, 18 Adressen, wenn man sich's auf Google Map anschaut. Da wohnen sicher keine 700 Leute, die diesen Antrag auf einen Bürgerentscheid getan haben. Aber das jammern eben viele, sie wollten das nicht umbenennen, weil das so ein riesenbürokratischer Aufwand wäre. Aber sind wir denn noch im 17. Jahrhundert mit Brieftauben? Also im 21. Jahrhundert ist das kein Problem mehr. Und eventuell auftretende Umkosten sollte ja die Gemeinde übernehmen.
Das wundert mich, dass eine Mutter sich nur gewehrt hat. Diese 748 Leute wissen alle etwas. Und sie wollen, dass man nichts mehr darüber spricht. Da muss Gras drüber wachsen.
Eine Frage, die die Bewohner immer wieder gestellt haben, ist, wieso kommen jetzt die Ankläger nach 40, 50 Jahren, jetzt vielleicht, wo es ein Geld dafür gibt, vom Bistum Regensburg?
Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Mich hat der Missbrauch 2009 nach 60 Jahren in der Nacht überfallen. Ich habe Jahre über die Gewalt gesprochen. Aber stellen Sie sich diese Situation eines Missbrauchs durch den Priester in seinem Kabinett vor. Ich glaube, das können Sie sich nicht vorstellen. Und dann tritt man aus sich heraus und vergräbt es tief, tief in seiner Seele. Und irgendwann überfällt es einen und man hat eine schwere Depression, man kann nicht mehr arbeiten. Und weil man Geld bekommt, das Bistum Regensburg hat mir für meine grauenhafte Kindheit und 10 Jahre meines Lebens, die ich verloren habe durch den Kampf um die Anerkennung, 5.000 Euro angeboten zur Anerkennung des Leids. Also
Sie hörten Udo Kaiser, Zeitzeuge und jemand, der das Leid von Kindern, die von sogenannten Respektspersonen missbraucht wurden, selbst verspürt hat und auch nach 65 Jahren noch immer spürt. In Eslan gibt es wahrscheinlich noch Menschen, die unter Zimmermann gelitten haben. Wie müssen sie sich fühlen, wenn sie an den Straßenschildern mit seinem Namen vorübergehen? Sie haben Lora München eingeschaltet und Sie hören die Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München. Wie jedes Jahr fand auf Initiative des Bunds für Geistesfreiheit München am 7. Januar 2024, dem Jahrestag des Terroranschlags auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo, eine Veranstaltung im Münchner Rationaltheater statt. Und auch dieses Jahr wird das so sein. Damit möchte der Bund für Geistesfreiheit der Opfer des Attentats vom 7. Januar 2015 gedenken, bei dem 9 MitarbeiterInnen der Zeitschrift und ein Personenschützer ermordet wurden. Mit dabei waren am 7. Januar 2024 der Kabarettist Hage Butzko, der einen Ausschnitt aus seinem Jahresrückblick präsentierte, sowie der Kunstmaler und Cartoonist Michael Heininger, der seine Karikaturen von PolitikerInnen, die er auf Waschlappen gemalt hatte, versteigerte. Von Aiwanger und Söder über Ratzinger und Wölki bis hin zu Höcke und Weidel war da alles dabei. Die Veranstaltung, in die wir jetzt reinhören, begann mit der Begrüßung durch die Vorsitzende des Bunds für Geistesfreiheit München, Assunta Tamileo, die zunächst auf die große Bedeutung der Kunst- und Meinungsfreiheit hinwies. Danach trat die Poetry-Slammerin Maike Harms auf, die 2024 deutschsprachige Vizemeisterin im Poetry-Slam geworden ist.
Wir machen das oder organisieren das Gedenken an das Attentat auf die Redaktion von Charlie Hebdomadaire in Paris, vom 7. Januar 2015, seitdem jährlich. Wir haben bereits am 8. Januar 2015 spontan mit Karikaturen und Zeichnungen aus dem Kunstwettbewerb der Freche Mario spontan eine kleine Ausstellung gemacht aus, ich sage jetzt mal, aus Betroffenheit, aus Fassungslosigkeit. Und seitdem ist jedes Jahr am 7. Januar eine Veranstaltung, die im Wesentlichen von Künstlern bestritten wird, und es ist ja auch ein Attentat auf die Meinungs-, auf die Pressefreiheit, aber natürlich auch auf die Freiheit der Kunst. Seit 2008 hat der BFG München einen Kunstpreis, den er alle circa 2 bis 3 Jahre auslobt. Der heißt der Freche Mario, und da geht's um die künstlerische Auseinandersetzung mit sogenannt ewig währenden Wahrheiten. Das ist auch gemeint als Appell, den immer noch bestehenden Paragraphen 166 Strafgesetzbuch, dass der mit bis zu 3 Jahren Gefängnis bestraft werden kann, der durch Beschimpfung religiöser Bekenntnisse sozusagen den öffentlichen Frieden stört, dass der ersatzlos abgeschafft wird. Ich glaube, ich brauche dazu jetzt nicht so viel zu sagen. Wir haben in unserem Gesetzbuch in Deutschland auch Beleidigungsparagraphen. Wer also beleidigt wird, sich beleidigt fühlt, hat im normalen gesetzlichen Rahmen ausreichend Gelegenheit, sich dagegen juristisch zu wehren. Und dass religiöse Bekenntnisse nicht auch Spott und Humor und Gelächter natürlich auf sich ziehen, dass das geschützt werden muss, dass diese Art von Weltanschauung das nicht erleben muss, das ist wirklich sehr, sehr schräg. Und wohin das führt, das haben wir an mehreren Fällen schon gesehen, ist ja nicht das einzige Beispiel. Und wir gedenken heute stellvertretend mit diesem Gedenken an dieses Attentat natürlich auch all der anderen, der verfolgten Künstler, der wegen ihrer Schriften, wegen ihrer Zeichnungen bedrohten, mit Attentaten bedachten oder mit Folter und Gefängnis bestraften Künstler all überall und sind gemäßigt optimistisch, dass wir das noch erleben, dass das oder dieser Zustand ein besserer werden möge. Und ich habe ja versprochen, die Künstler bestreiten diesen Abend. Und deswegen beginnen wir heute. Sie war auch schon in diesem Zusammenhang bei uns zu Gast. Und ich freue mich ganz besonders. ich darf sie als Poetry Slammerin bezeichnen. Ich glaube, das ist die richtige Berufsbezeichnung. Eine Künstlerin, inzwischen jüngst erst wieder preisgekrönt für das, was sie macht. Und sie hat, wie manche andere auch, das werdet ihr noch sehen, tatsächlich keine Berührungsängste vor bekennend nichtgläubigen Menschen. Herzlich willkommen, Maike Harms.
Ich habe Texte dabei, die sich mehr oder weniger mit der Thematik des heutigen Abends beschäftigen. Ich habe sehr viele Texte, die ohnehin politisch sind. Und ich habe einen Text als Anfang. Ich habe mir gedacht, das ist ein guter Auftakt, der inspiriert ist von einem der vielen, vielen, vielen Menschen, die ins Exil flüchten mussten aufgrund ihrer Texte. Es handelt sich um den sehr wenig bekannten Poeten Bertolt Brecht. Und ich habe mich für einen Slam, es war ein Themenslam, da hieß es, wir sollen uns ein Brecht-Gedicht aussuchen, beziehungsweise wurden uns welche zugewiesen und wir sollten uns dazu etwas überlegen, einen Text schreiben. Und ich beziehe mich auf diesen Text. Ich habe diesen Text geschrieben in der Nacht auf den 24.02., als die ersten Bomben in der Ukraine fielen. Der Text ist auch mehr oder weniger davon inspiriert. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Es kommen zwei Kinder in diesem Text vor, die habe ich mir nicht ausgedacht, die wohnen tatsächlich bei mir. Ach ja, und es kommt, der Text handelt vom Anstreicher. Ich glaube, das muss ich hier niemandem erzählen, wen Brecht damit meinte. Ja, Hitler. Unter anderem, weil er so gern gemalt hat, bevorzugt Aquarelle. Ich liege und lese ein Gedicht von Brecht. Ein Titel, 4 Zeilen. Der Anstreicher spricht von kommenden großen Zeiten. Die Wälder wachsen noch, die Äcker tragen noch, die Städte stehen noch, die Menschen atmen noch. Ja, noch, dreht, steht, wächst und atmet diese Welt noch, denn da draußen ist Klimawandel und Krieg und Rechtsruck und überhaupt. Hier drin bist du 7 Jahre alt und du 12 Jahre alt und eigentlich habt ihr mit alledem nichts zu tun und eigentlich würde ich euch das so gern ersparen. Ich liege mit geschlossenen Augen. Durch das Schwarz im Innen der Lider schwimmen noch die Neonkonturen der Lichterkette, die dein Hochbett umspannt. Ich beobachte die wabernden Lichtspuren und Wissen darum, dass es sinnlos ist, sie fixieren zu wollen. Sie entziehen sich ganz langsam gleitend dem Halt meines Blicks. Plötzlich flackern sie auf, wie verglühende Geschosse im Nachthimmel. Sie erhellen kurz die Frauen und Kinder, die zuerst fliehen und Männer, die bleiben müssen. Es ist Krieg da draußen. Ich liege. Etwas müder und schwerer als sonst nach einem dieser Tage, an dem beide Kinder mit laufenden Nasen zu Hause bleiben. Zum ersten Mal seit über 14 Stunden tue ich nichts. Sage nichts, bewege nichts, höre nicht meinen Namen, beantworte ich keine Fragen. Ich koche nichts und bohre auch kein Loch in die Wand. Ich habe weder Laptop noch Tablet noch Handy in der Hand. Das Homeoffice hat geschlossen, beschloss ich beim Abendessen unverdrossen. Jetzt bin ich weder Gesangs-, noch Diskussions-, noch Spielpartnerin. Wenn dieser Tag ein Song wäre, wäre er der, in dem die Sängerin Fehler singt. Ich wäre gerne 100 Meter groß. Ich wäre gerne stark und sorgenlos. Ich hätte gerne 100 Arme mehr. Ja, mit Konjunktiven tut sich das Dasein manchmal nicht schwer. Ich liege. Neben mir zartes Atmen. Dein kleiner Brustkorb, der sich senkt und hebt. Dein Körper tiefen entspannt hat, gespielt ist, gerannt und hat schon wieder einen ganzen neuen Tag erlebt. Die allumfassende Ruhe des Moments lässt mich in Wellen aus Ehrfurcht untertauchen. Und doch bin ich gespannt, ob wir morgen ein soziales, ökologisches oder diplomatisches Wunder brauchen, denn die Welt ist voller Anstreicher. Ach, wäre dieser eine Anstreicher damals doch bei Aquarellen geblieben, er hätte die Welt nicht in Tod und Verderben getrieben und es gäbe heute nicht so viele, die ihn verehren und lieben. Aber wahrscheinlich hätte den Job dann einfach irgendjemand anders gemacht. Zack, Despot mal eben über Nacht. Ob eine Frau den Job auch bekommen hätte? Naja, vielleicht, wenn sie nur die Hälfte dafür genommen hätte. Hashtag Dictator Gender Pay Gap. Und jetzt kommst du, 12 Jahre alt, und fragst, was man gegen solche Menschen eigentlich macht. Und ich antworte schlicht, ich weiß es leider nicht. Ich suche den Frieden in jeder Begegnung. Unterstütze, wo es geht, die pazifistische Bewegung. Und wenn mir die Sicherungen durchknallen, weil in Europa schon wieder Bomben fallen, greife ich zu Stift und Papier für den Frieden in mir. Ich fasse die Welt in Worte, weil ich sie begreifen möchte. Ich drehe und wende, verstricke und webe Wortgewänder, die ich behende an die spitzen Ohren in der Menge hänge. Sprache ist meine Zungenrolltreppe zur Welt, meine Identität, mein Beziehungsbaukasten, mein Glück, mein Spielgerät. Wenn mich bedrückt, was Schultern nicht mehr schultern wollen und Gedanken für sich selbst nicht mehr ertragen, muss ich schreiben. Meine Zweifel, meine Angst, meine Wut in Buchstaben kleiden. Ich habe die Macht der Worte und fühle mich dennoch oft machtlos angesichts der nicht zuhörenden Anstreicher dieser Welt. Doch ich habe die Macht der Worte und glaube deshalb an die Welt der Möglichkeiten, an die Kraft der Poesie. Denn Poesie kann Karate, Poesie kriegt sie alle, Poesie schafft Zitate, Poesie für alle Fälle und verlässt Poesie unsere Kehle, ist die Bum-Tschick-Waba für die Seele. Poesie singt unser Lied, sie macht keinen Unterschied zwischen arm oder reich, vor Poesie sind alle gleich. Hört her, ihr Bestsellerbesteller, ihr Amazon-Empfehlungskäufer von sinkenden Schiffern, sichere Ufer, Überläufer, ihr Verlagswesen alias Medienkaufleute, digital und print, ihr Literaturagentinnen 0815. Erst, wenn das letzte Lyrikskript abgelehnt, die letzte Poetin gebrochen und das letzte Zauberwort gesprochen ist, werdet ihr merken, dass man Kochbücher nicht essen kann. Und nein, auch nicht die von Jamie Oliver. Es ist Zeit für eine Strategie. Lebensrettende Sofortmaßnahmen für die Poesie. Mund-zu-Mund-Propaganda und Buchdruckmassage. Ernste Wortspieler für Textilcourage. Wir brauchen den tödlichen Pass in den Tiefsinn. Spielwitzig gepaart mit einem Schuss Torheit. Einen roten Klangteppich für die Sponsoren. Brot und Verse fürs Volk und Opium für die Ohren. Wir brauchen nur Anarcho-Vokabulisten, die wir für den Kampf für Neologismen das Rechtschreibprogramm überlisten. Sie reimen Oregano, Origami auf Lama, Salami und Salamander, Mandel auf Durcheinander. Tanzgala lecken die Creme de la Creme fraiche. Unverwundene Wendungen von ihren Lippen, wenn sie ausgeflippte Manuskripte dipptippen und schleudern das triefende Wortgewäsch, bis das Abtropfgewicht ihrem jugendlichen Leichtsinn entspricht. Im Auftrag der Poesie zwingen sie die monokulturelle Unterhaltungsindustrie mit der verbalen Keule in die Knie. Ja, Poesie. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, weil sie alle im Rationaltheater in Schwabing sind. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner spielt mit. Nur schnell Schnick, Schnack, Schnuck, Stein und da liegt Stift auf Papier und alle sind quitt. Stell dir vor, einer dieser Anstreicher spricht von kommenden großen Zeiten und keiner hört mehr zu. Das würde mir und den Leuten hier die größte Freude bereiten.
Ja, vielen Dank, Maike Harms. Und herzlich willkommen ist auch unser nächster künstlerischer Gast. Letztes Jahr war er auch hier im Rationaltheater, auch am 7. Januar. Der hat vielleicht sogar den weitesten Weg hierher. Wir begrüßen den Kabarettisten Hage Butzko, der kommt aus Berlin.
Berlin, die Klimakleber der letzten Generation haben eine Glasscheibe mit abwaschbarem Erdöl beschmiert. Weil es sich aber nicht um eine einfache Glasscheibe handelte, sondern um eine, auf der das deutsche Grundgesetz eingraviert ist, hat man sie mit den Taliban verglichen. Und das zu Recht. Wie viele Beschwerden erreichen uns regelmäßig von afghanischen Frauen, dass sie darunter leiden, mit abwaschbarem Erdöl beschmiert zu werden? Tallahassee. Die Direktorin einer Schule in Florida ist zum Rücktritt gezwungen worden, nachdem sich Eltern über pornografische Inhalte im Kunstunterricht beschwert hatten. Gemeint war damit eine Besprechung von Michelangelos David-Büste, des Deckenfreskos Die Erschaffung Adams und der Venus von Botticelli. Der Vorwurf war, dass die Kinder durch die Abbildungen so stark irritiert würden, worauf ihnen die Konzentration fehlte, mit Halbautomatikwaffen auf Eichhörnchen zu schießen. Rom. Papst Franziskus hat Strafgefangenen die Füße gewaschen. Meine nicht. Muss ich wohl demnächst mal eine Straftat begehen. Karfreitag. Jesus ist tot. Ostersamstag. Jesus ist immer noch tot. Ostersonntag. Simsalabim. Jesus ist wieder da. Tibet. Das geistliche Oberhaupt Tibets, der Dalai Lama, küsst einen kleinen Jungen und fragt dann den Buben, ob es an seiner Zunge lutschen könne. Darauf umgehend wütende Proteste bei der katholischen Kirche, Finger weg von unseren Kindern. Teheran. Das iranische Mullah-Regime will flächendeckend Überwachungskameras installieren, um den Kopftuchzwang und die Unterdrückung der Frauen durchzusetzen. Daran sieht man, wie moderne Technologien zwangsläufig in die Moderne führen. London. Prinz Charles ist zum König der Briten gekrönt worden und das Volk säumte Straßen und Plätze und guckte dem Spektakel gerne zu. Kann ich nicht verstehen. Wenn es um die Monarchie geht, sympathisiere ich mit der französischen Variante. Nürnberg. Markus Söder ist zum König der CSU gekrönt worden. Alles weiter erklären die Franzosen. Ankara. Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Republik Türkei, hat die Wahl gewonnen und bleibt Präsident der Republik Türkei. Bis er die Wahl angenommen hatte, verging einige Zeit. Er hat nicht mehr gewusst, aus welchen der 1000 Zimmer in seinem Palast es nach draußen in die Freiheit geht. Utah. Weil es im US-Bundesstaat Utah ein Gesetz gibt, das ermöglicht, Bücher und Filme mit unanständigen Inhalten an Schulen zu verbannen, hat ein Gericht in Davis County in allen Grund- und Mittelschulen die Bibel verboten. Der Grund waren Inhalte wie, Zitat, Inzest, Masturbation, sexuelle Handlungen mit Tieren, Prostitution, Genitalverstümmelung, Oralverkehr, Dildos, Vergewaltigung und Kindsmord. Und ich muss ja sagen, ich habe die Bibel ja noch nie gelesen. Aber wenn ich gewusst hätte, was da drin steht, jetzt hole ich das nach. Nürnberg. Der evangelische Kirchentag in Nürnberg hatte das Motto, jetzt ist die Zeit. Umgehend gab es große Proteste von Spiegel, Fokus, Süddeutsche, FAZ und Taz wegen Schleichwerbung für ein Konkurrenzblatt. Erding. Rund 10.000 Menschen kommen auf einer Kundgebung gegen die Heizungspläne der Berliner Ampelkoalition in Erding zusammen und Höhepunkt war die Rede von Hubert Aiwanger von den Freien Wählern und Stellvertreter Ministerpräsident von Bayern in einer Rede, eine ganz tolle Rede, in der er die Demokratie zurückholen möchte, also anscheinend das Wahlverfahren nicht anerkennt, was ihn in sein Amt gibt hat. Eine wirklich tolle Rede von Aiwanger, in der auch für einen Zitat gesunden Menschenverstand warb und was Aiwanger meint, wenn er von gesundem Menschenverstand redet, hat er auch in der wirklich tollen Rede erklärt, Zitat, wir wollen, dass die Politik das umsetzt, was der Bürger will in der Mehrheit. Und der Bürger will in der Mehrheit, dass Papa und Mama gibt. Ja, dass man Fleisch essen darf, dass man Auto fahren darf, dass man Holz in den Ofen reinwerfen darf, dass man auch in Urlaub fahren darf, dass sich Arbeit wieder lohnt und nicht sein Geld kassiert wird. Eine wirklich wunderbare Rede. Vergessen hat er nur zu sagen, und dass die ganzen Ausländer Obschum werden, außer sie spulen für den FC Bayern. Und dass man auch mal nach dreimal das Bier am Steuer sitzen darf und dafür nicht angezeigt wird. Und dass die Frau den Mann zum Folgen hat und nicht sagt, sie hat eine Migräne wie meine gestern. Oder was meinst, warum ich gerade so einen triebhaften Scheißdreck reden tue? Limburg. Und nun eine gute Nachricht. Denn eine andere Bezeichnung für die Bibel ist ja auch die gute Nachricht. Und wenn die Deutsche Bischofskonferenz bekannt gibt, dass im Jahr 2022 über 500.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten sind, dann ist das wirklich eine gute Nachricht.
Das war der Kabarettist Hagi Butzko und zuvor hörten wir im Münchner Rationaltheater die Poetry Slammerin Maike Harms und die Vorsitzende des Bunds für Geistesfreiheit München Assunta Tamileo. Wie jedes Jahr fand auf Initiative des Bunds für Geistesfreiheit München am 7. Januar 2024, dem Jahrestag des Terroranschlags auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo, eine Veranstaltung statt. Und natürlich wird das auch dieses Jahr am 7. Januar wieder so sein. Am 10. Jahrestag des Anschlags treten im Münchner Rationaltheater auf der Kabarettist Hagi Butzko sowie der Karikaturist Michael Heininger, der diesmal eine politische Hampelmann-Entsteigerung macht. Und Heribert Haider singt und spielt Lieder von Georg Kreisler. Dienstag, 7. Januar im Rationaltheater Klein-Hesselower Straße 18. Los geht's um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben Lora München eingeschaltet und Sie hören die Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München. Am 25. November wurde der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen begangen. Wenige Tage zuvor wurde im Presseclub München die Aktion »Gewalt kommt mir nicht in die Tüte« vorgestellt. Organisiert von der Bäckerinnung München, Landsberg und Erding gingen am 25. November 10.000 Brötchentüten sowie Aktionspostkarten und Infoflyer an Berufsschulen in München, um bereits Jugendliche für das Thema zu sensibilisieren. Das ist auch dringend nötig, wenn man auf die jüngsten Zahlen blickt. Im Jahr 2023 wurden laut Bundeskriminalamt ca. 256.000 Opfer häuslicher Gewalt erfasst. Ein Anstieg um 6,5% im Vergleich zum Vorjahr. Mehr zu den alarmierenden Zahlen nun von Romy Stangl, Vorstandsfrau von One Billion Rising München.
Wir leben in einem Land, das mit seinem Grundgesetz jedem Menschen die Grundrechte der Unantastbarkeit seiner Würde und das Recht auf Leben sowie körperliche Unversehrtheit garantiert. Doch hinter verschlossenen Wohnungstüren, abseits der öffentlichen Wahrnehmung, widerfährt Frauen in all ihrer Vielfalt Gewalt in Ehen und Partnerschaften. Sie werden geschlagen, getreten, verletzt, vergewaltigt und gedemütigt. Partnerschaftsgewalt wird in unserer Gesellschaft häufig als individuelles Problem wahrgenommen, als etwas, das da draußen geschieht, weit weg von uns. Wir von One Billion Rising München haben Forderungen, die uns antreiben, jeden einzelnen Tag. Es ist unerlässlich, das Bewusstsein für geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen in all ihrer Vielfalt zu schärfen, denn in Deutschland ist jede vierte Frau irgendwann in ihrem Leben davon betroffen. Wir müssen Zivilcourage fördern, Gleichgültigkeit vermeiden und Sensibilisierung vorantreiben. Es ist entscheidend, dass wir als Gesellschaft gemeinsam an Lösungen für das Gewaltproblem arbeiten. Es ist nicht nur ein Frauenthema, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir müssen zusätzlich zum flächendeckenden Ausbau der Gewaltschutz- und Hilfesysteme endlich auch den Fokus mehr auf die Täter richten und einen Perspektivwechsel hin zu einer Präventionskultur einleiten. Das am 19.11., also ganz aktuell, erschienene Lagebild des Bundeskriminalamtes geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten zeigt, dass sowohl vorurteilsgeleitete Straftaten gegen Frauen als auch Straftaten, die überwiegend zum Nachteil von Frauen begangen werden, in Deutschland zunehmen. So registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 322 vorurteilsgeleitete Straftaten gegen Frauen im Bereich der politisch motivierten Kriminalität. Ein Anstieg um 56,3% im Vergleich zum Vorjahr. Hinsichtlich der Deliktsfelder, die überwiegend zum Nachteil von Frauen begangen werden, wurden in allen betrachteten Fallgruppen steigende Opferzahlen registriert. Und das auf einem teils sehr hohen Niveau. Im Jahr 23 wurden im Deliktsfeld der häuslichen Gewalt 180.715 weibliche Opfer erfasst, 5,6% mehr als im Jahr zuvor. Das ist eine Steigerung von ca. 17% zum Jahr 2019. Bei Sexualstraftaten wurden 52.330 weibliche Opfer erfasst, eine Zunahme um 6,2% im Vergleich zum Jahr 22. Von digitaler Gewalt waren 17.193 Frauen betroffen, 25% mehr als im Jahr 2022. 938 Tötungsdelikte an Frauen wurden von der Polizei registriert, 9 mehr als im Jahr zuvor. Bei 360 Frauen und Mädchen waren die Tötungsdelikte vollendet. Bei 247 dieser Opfer handelte es sich um häusliche Gewalt. Laut dem Lagebild häusliche Gewalt 2023 sind die Tatverdächtigen im Kontext häuslicher Gewalt in 3 von 4 Fällen Männer. In Bayern ist die Entwicklung von häuslicher Gewalt in den letzten Jahren ebenfalls Tendenz steigend. Wie die LKA-Auswertung, die im März 24 im Rahmen der Pressekonferenz zur polizeilichen Kriminalstatistik für Bayern vorgestellt wurden. Im Jahr 2019 waren es 23.752 Fälle. Im Jahr 22 waren es 25.501 Fälle. Und im Jahr 23 wurden 27.000 Fälle erfasst. Das ist zum Jahr 22 eine Steigerung von 5,9%. Diese Zahlen sind erschreckend, bilden jedoch nur einen Bruchteil der tatsächlichen Fälle von Partnerschaftsgewalt ab, da bei einem erheblichen Anteil die Polizei nicht gerufen wird. Trotz steigender zur Anzeige gebrachter Zahlen werden noch immer viele Taten etwa aus Angst oder Scham nicht der Polizei gemeldet. Deshalb ist mit einem erheblich größeren Dunkelfeld zu rechnen. Es kann hier geschätzt von bis zu 25% mehr ausgegangen werden. Die Bundesregierung hat deshalb eine groß angelegte Studie zur Aufdeckung des Dunkelfeldes gestartet. Jede vierte Minute, die vergeht, sind wir mit einem Verbrechen konfrontiert, das wir niemals als normal hinnehmen dürfen. Jeden Tag gibt es einen versuchten Mord an einer Frau. Fast jeden Tag stirbt eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Hinter jeder dieser Zahlen steht ein Mensch, eine Geschichte, die oft im Verborgenen bleibt. Diese Zahlen sind nicht nur Statistiken, sondern Fakten, die von einer Gesellschaft sprechen, die sich noch zu oft wegdreht.
Sagt Romy Stangl, Vorstandsfrau von One Billing Rising München. Lena Odell, Münchner SPD-Stadträtin, weist in ihrem Statement auf Hilfsangebote für betroffene Frauen hin. Zunächst aber geht auch sie auf die Dimension der Gewalt ein.
Wir haben schon gehört, erst diese Woche wurden wieder die aktuellen Zahlen zum Thema Gewalt gegen Frauen vom Bundesministerium des Inneren und dem BKA veröffentlicht. Und wir haben in dem Eingangsstatement ja gehört, es ist wieder einmal erschütternd, wie sehr die Gewalt gegen Frauen auch weiter ansteigt. Und fast jeden Tag ist im vergangenen Jahr ein Mädchen oder eine Frau durch einen Femizid getötet worden. Fast jeden Tag. Man kann es eigentlich kaum begreifen. Und jeden Tag, wirklich jeden Tag, erleben Frauen Gewalt. Das sind, auch das haben wir gehört, ja nur die veröffentlichten, die offiziellen und bekannten Fälle. Und die Dunkelziffer ist natürlich noch einmal erheblich höher. Häusliche Gewalt und Gewalt natürlich auch allgemein geht uns aber alle an. Gerade Gewalt im häuslichen Bereich darf aber nicht länger unsichtbar sein. Sie darf kein Tabuthema sein und wir dürfen sie nicht hinnehmen. Frauen fühlen sich alleingelassen, sie fühlen sich abgeschottet von der Welt, ungesehen und hilflos. Und das darf nicht passieren. Deswegen müssen solche Aktionen wie heute stattfinden, damit man dort unterstützen kann. Und deswegen an allererster Stelle einmal ein ganz, ganz großer Dank an alle, die die Aktion Gewalt kommt nicht in die Tüte auch dieses Jahr wieder durchführen, an alle, die teilnehmen, an alle, die auch die Tüten verteilen in ihren Bäckereien. Ich glaube, Sichtbarkeit für dieses Thema und dieses konkrete Hilfsangebot sind einfach so wichtig. Wenn wir auch nur eine einzige Frau mehr erreichen, dann ist schon wahnsinnig viel getan an der Stelle. Als Frau, als Stadträtin bin ich sehr, sehr froh, dass wir hier in München in einer Großstadt leben, in der wir ein Netz an Hilfsangeboten haben, was so, so gut ist. Und das finanziert aus freiwilligen Leistungen der Landeshauptstadt München. Da haben wir Anlaufstellen, Projekte, wir haben zum Beispiel den Frauennotruf, Frauenhäuser. Und was man nicht vergessen darf, auch hier werden Frauen aber weiterhin Steine in den Weg gelegt. Die Finanzierung von Frauenhäusern beispielsweise ist immer noch nicht richtig geregelt. Es ist so, dass wir einen erheblichen Mangel, Sie wissen das, an Frauenhausplätzen haben, gerade natürlich in ländlichen Gebieten, wo dann die Landeshauptstadt wieder in Teilen das auch natürlich mit auffängt. Aber wir brauchen eine zusätzliche Finanzierung der Frauenhäuser. Also man kann das nicht aus dem kommunalen Haushalt stemmen, so wie wir es jetzt machen, sozusagen, damit die einigermaßen arbeiten können. Ist es gut aus städtischer Sicht, aber es ist nicht genug. Schutz vor Gewalt darf keine Frage von kommunalen Haushalten sein, sondern es braucht endlich eine tragbare, eine sichere und vor allem langfristige Finanzierung. Eine andere wichtige Möglichkeit, die wir als Stadt, als Kommune auch sozusagen haben, um Frauen effektiv vor Gewalt zu schützen, ist der öffentliche Raum. Wir sorgen sozusagen immer für eine Möglichkeit eines sicheren Heimwegs. Es gibt zum Beispiel als Stadt von uns die sogenannten Frauennacht-Taxi-Gutscheine, die Sie hoffentlich alle kennen und sich hoffentlich auch alle schon abgeholt haben. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass Busse nachts außerhalb des Mittleren Rings, auch außerhalb von Haltestellen, einen aussteigen lassen dürfen, um einen vielleicht sichereren, kürzeren oder besser beleuchteten Heimweg wählen zu können. Und wir schauen, Stichwort Beleuchtung, natürlich auch, dass dunkle Stellen, schlecht einsehbare Stellen gut beleuchtet sind, damit man eben auch vor allem vom subjektiven Sicherheitsgefühl her immer gut nach Hause kommt. Das Wichtigste ist und bleibt ist natürlich aber, dass am Ende des sicheren Heimwegs dann auch ein sicheres Zuhause steht. Übergriffe nehmen zu Und wir dürfen nicht vergessen, dass das auch eine Auswirkung des politischen Klimas ist, in dem wir leben. Die aktuellen Zahlen, wir haben es gehört, aus dem Jahr 23 zeigen eben, dass die frauenfeindlichen Angriffe gerade auch politisch motivierter Natur gestiegen sind. Wir haben die Zahlen gehört, 322 Straftaten solcher Art im letzten Jahr, ein Anstieg von 56,3%. Das darf uns nicht kalt lassen, das macht gerade natürlich auch mich als Politikerin wirklich betroffen und auch wütend. Frau zu sein oder sich für die Sache der Frau zu engagieren, darf nie ein Grund sein, dass man Angst vor Gewalt haben muss oder Gewalt erleidet. Und es ist ja aber auch kein Zufall, dass gerade in diesen Zeiten, in denen wir weltweit einen antifeministischen Backlash erleben, zunehmend jetzt auch Frauen aus politischen Gründen Gewalt erfahren. So sollen feministische, weibliche Stimmen eingeschüchtert und mundtot gemacht werden. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Ich bin an der Stelle sehr stolz und dankbar, dass wir hier in München sehr viele starke und sichtbare feministische Politikerinnen und Aktivistinnen sind. Ich glaube, Gemeinschaft gibt Sicherheit und macht stark. Deswegen ist das immer sehr, sehr wichtig und ich bin darum sehr froh und dankbar. Wenn man ein bisschen weiter wegschaut in den USA, haben wir gesehen, dass Wahlentscheidungen nicht unbedingt nur an Themen, sondern dann eben auch am Geschlecht festgemacht werden. Aber wir müssen gar nicht nur in die USA schauen. Auch bei uns ist es so, dass rechte Kräfte wirklich ein grauenhaftes Weltbild, wenn es um Frauen geht, verbreiten. Die AfD proklamiert ganz offen eine patriarchalische Gesellschaft im Jahr 2024. Ihre Thesen sind rückwärtsgerichtet, menschenverachtend und skandalös. Und was mir wichtig ist zu betonen an der Stelle, wenn sich rechte Kräfte vermeintlich um Frauenrechte kümmern, dann eigentlich immer um rassistischen Motiven Vorschub zu leisten. Und ich glaube, dass es gerade deshalb auch so besonders wichtig ist, dass wir jetzt entschieden gegen rechts stehen und klar machen, welche Werte eben hinter solchen populistischen Aussagen gerade auch einer AfD stehen. Denn wir werden uns nicht zurückdrängen lassen in eine Welt und in eine Zeit, in der Frauen still am Herd stehen sollten, in der sie ihr Leben von Männern bestimmen lassen sollten und eben auch Gewalterfahrungen schutzlos ausgeliefert waren. Das darf nicht sein, das kann nicht sein, das nehmen wir nicht länger hin. Frauen sind die Hälfte der Gesellschaft und uns gehört die Hälfte der Macht.
Soweit SPD-Stadträtin Lena Odell zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Als nächstes schilderte im Presseclub Dr. Inken Tremel, Leiterin der landesweiten Koordinierungsstelle gegen häusliche und sexualisierte Gewalt, die unterschiedlichen Formen von Gewalt gegen Frauen.
Ich erlaube mir an dieser Stelle eine sozialwissenschaftliche Beschreibung häuslicher Gewalt. Was ist eigentlich häusliche Gewalt? Häusliche Gewalt ist eine mehrdimensionale gesellschaftliche Herausforderung erstens. Häusliche Gewalt ist ein Menschen- und Grundrechtsthema. Da ist die Würde eines jeden Menschen verletzt, in einer Partnerschaft geschlagen, gedemütigt, kontrolliert und oder vergewaltigt zu werden. Zweitens, häusliche Gewalt ist ein soziales Problem, da es nur aus dem nur Privaten herausgeholt und als Problem mit gesellschaftsweiter Dimension sichtbar wurde. Drittens, häusliche Gewalt ist ein Geschlechterthema, da Betroffene von Partnergewalt nach wie vor überwiegend Frauen sind. Frauen mit Behinderung und Frauen mit Migrationsbiografie sind dabei in deutlich verstärktem Maße betroffen. Viertens, häusliche Gewalt ist ein Gesundheitsthema. Nach Angaben der WHO gilt häusliche Gewalt als eines der weltweit größten Gesundheitsrisiken für Frauen. Fünftens, häusliche Gewalt ist tödlich, wie wir schon gehört haben. Jeden Tag in Deutschland tötet ein Mann eine Frau. Jeden Tag in Deutschland geschieht ein Femizid. Sechstens, häusliche Gewalt ist ein Kinderschutzthema. Wenn Kinder der Gewalt in der Paarbeziehung der Eltern ausgesetzt sind, ist es eine Form psychischer Gewalt. Alle aktuellen Untersuchungen dokumentieren eine hohe traumatische Belastung der mitbetroffenen Kinder und Jugendlichen und einen entsprechenden Unterstützungsbedarf. Häusliche Gewalt ist ein komplexes Gewaltphänomen, das nur verstanden werden kann, wenn neben den Gewalthandlungen die sie rahmenden Gewaltverhältnisse in den Blick genommen werden. Es geht weniger um einzelne Handlungen als um die Bedeutung, die Gewalt in der Beziehung hat. Es geht um die Erklärungen, die Gewalttätige zur Legitimation der Gewalt heranziehen. Es geht aber auch um Legitimation, die Betroffene für sich selbst finden. Partnerschaftsgewalt findet oft im Kontext von Trennung und Scheidung statt oder verstärkt sich in diesen Zeiten. Häusliche Gewalt kann sich hinsichtlich der Dauer des Gewaltverhältnisses der Art und Häufigkeit der Gewalthandlungen sowie ihrer Gefährlichkeit unterscheiden. In der Regel sind Frauen nicht von einzelnen Formen von Gewalt betroffen. Häufig sind verschiedene Gewalthandlungen miteinander verknüpft. So hat körperliche Gewalt psychische Auswirkungen, psychische und soziale Gewalt können zu körperlichen Beschwerden führen. Dennoch ist es wichtig, die unterschiedlichen Ausprägungen von Gewalt zu kennen und zu benennen. Wenn von häuslicher Gewalt die Rede ist, wird am ehesten an körperliche Gewalt gedacht, da diese auch am leichtesten als Gewalttat identifiziert werden kann. Dabei haben Frauen, die überwiegend von psychischer Gewalt berichten, nach aktueller Studienlage den schlechtesten Gesundheitsstatus im Vergleich zu anderen Gruppen. Zu häuslicher Gewalt zählen auch die soziale Gewalt, sexuelle oder sexualisierte Gewalt, die ökonomische Gewalt und die reproduktive Gewalt. Bei digitaler Gewalt geht es vor allem um Kontrolle und Überwachung, Nachverfolgen, Ausspionieren, ständig anrufen und überprüfen, auf dem Mobiltelefon kontrollieren, mit wem gesprochen oder geschrieben wurde, digitale Überwachung von Wohnräumen durch versteckte Kameras oder Mikrofone, Kontrolle der Smart-Home-Geräte. Im Verlauf eines andauernden Gewaltverhältnisses leiden Betroffene in der Regel unter mehreren Formen der Gewalt, entweder gleichzeitig oder je nach Verlauf unter aufeinanderfolgenden Gewaltformen. Also es gibt verschiedene Formen, es gibt aber auch verschiedene Muster von Gewalt. Wir unterscheiden hier zwischen situativer Gewalt und zwischen Gewalt als systematisches Kontrollverhalten. Situative Gewalt hat nur einen sehr geringen Anteil an der häuslichen Gewalt insgesamt. Hier geht es um einzelne Konfliktsituationen, bei denen es in der Regel keine Eskalation gibt. Situative Gewalt wird von Männern und Frauen gleichermaßen ausgeübt und erlitten. Aber Gewalt als systematisches Kontrollverhalten hingegen dient der Ausübung von Kontrolle und Beherrschung in der Partnerschaft und wird in fast allen Fällen von Männern gegenüber Frauen ausgeübt. Hier kommt es häufig zu Eskalationen. In diesem Muster kommt schwere Gewalt vor. Es besteht ein hoher Schutzbedarf der betroffenen Frauen.
Sagt Dr. Inken Tremel, Leiterin der landesweiten Koordinierungsstelle gegen häusliche und sexualisierte Gewalt. Ganz wichtig ist immer wieder zu betonen, das Thema Partnerschaftsgewalt ist kein privates, sondern ein gesellschaftliches Problem. Hilfe für Frauen gibt es bei der Beratungsstelle Frauennotruf München, wie als nächstes Maike Bublitz, Geschäftsführerin der Beratungsstelle, erläutert. Der Frauennotruf hat als Schwerpunkt den Bereich sexuelle Gewalt.
Das heißt, wir beraten Frauen, die in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch erlebt haben, die vergewaltigt worden sind, die sexuell belästigt werden in der Öffentlichkeit oder am Arbeitsplatz oder die Stalking erleben. Wir beraten die Frauen, anders als unser Name Notruf vermuten lässt, sowohl telefonisch als auch persönlich. Und wir sind sehr froh, dass wir seit vielen Jahren uns an eurer tollen Aktion beteiligen können und damit betroffene Frauen von den Hilfsmöglichkeiten in München, die wirklich vielfältig sind, erfahren. Unsere Aufgabe ist nicht nur Beratung von den Frauen, sondern auch die Öffentlichkeit über das Ausmaß von sexueller Gewalt in dieser Gesellschaft zu informieren. Das BKA hat mit diesem ersten Lagebericht die Zahlen veröffentlicht, den hohen Anstieg von Gewalttaten, die sehr erschütternd und alarmierend sind, ja. Aber die Zahlen waren schon immer erschütternd und wie jetzt schon öfter gesagt worden ist, jede Gewalttat ist eine zu viel. Und ich bin seit 24 Jahren im Notruf und ich habe es langsam satt, immer wieder darauf hinweisen zu müssen. Als Gründe für den Anstieg der Gewalttaten vermutet das BKA einerseits gesellschaftliche Veränderungen, durch die sich Männer in ihrer Rolle bedroht sehen. Und das ist natürlich ein Ansatzpunkt in der Prävention. Männer müssen immer noch, oder Männer werden so sozialisiert, dass sie immer noch das starke Geschlecht in Anführungsstrichen sein müssen. Sie werden so dahingehend sozialisiert, sie müssen durchsetzungsfähig sein. Sie dürfen keine Schwäche zeigen und sie sollen das Geld, also sie meinen, sie werden auch, ja, haben verinnerlicht, sie müssen das Geld verdienen, um ihre Familie zu ernähren. Gott sei Dank ist das nicht mehr so. Frauen können sich jetzt selber ernähren Hurra. Und demgegenüber steht ein Frauenbild. Frauen sind beschützenswert. Frauen werden sozialisiert, dass sie fürsorglich sind, empathisch, hilfsbereit. Und ja, ich denke, das sind Rollenbilder, die beiden Geschlechtern Druck erzeugen. Und da können wir ansetzen, diese traditionellen Rollenbilder bitteschön aufzulösen. Da ist jeder Vater, jede Mutter gefragt, die Kindergärten, die Schulen, die Medien, die Politik. Die andere Ursache, die vom BKA genannt wird, ist die erhöhte Anzeigenbereitschaft, was natürlich total erfreulich ist. Wir erleben das auch im Frauennotruf, dass wir vermehrt von jungen Frauen in Anspruch genommen werden, die jetzt die sexuelle Belästigung auch als solche benennen. Also dank der Gesetzesreform 2016, seitdem ist sexuelle Belästigung strafbar und vor allem auch dank der MeToo-Debatte hat sich das gesellschaftliche Bewusstsein verändert, ja, für diese Taten. Und Frauen wenden sich an die Fachstellen und Frauen zeigen auch an, zeigen die sexuelle Belästigung an und ordnen sie als das ein, was es ist, ein gewalttätiger Übergriff. Als Abschluss, wo die sexuelle Gewalt aber immer noch in der Tabuzone drin steckt, ist bei Vergewaltigung, bei schweren sexuellen Gewalttaten. Da ist es leider so, dass die Frauen sich immer noch sehr zurückhalten, das überhaupt jemandem zu erzählen. Da sind wir noch gar nicht bei der Anzeige, bei der Polizei. Sie schämen sich, sie haben Schuldgefühle, sie haben Angst, dass ihnen nicht geglaubt wird, was auch einfach, was sie im Umfeld oft erleben. Nur jede zweite Frau spricht über eine Vergewaltigung. Nur jede zweite Frau, die Vergewaltigung erlebt, spricht darüber. Nicht mal mit ihrer besten Freundin. Und deswegen, wenn sich eine Frau ihnen anvertraut, auch wenn sie nur Andeutungen macht, dass sie sexuelle Gewalt erlebt, dass sie einen Übergriff erlebt hat, bitte glauben Sie ihr, ja, bitte hören Sie ihr zu, glauben Sie ihr und stärken ihr den Rücken.
Soweit Maike Bublitz, Geschäftsführerin der Beratungsstelle Frauennotruf München. Wichtig ist natürlich auch der Umgang mit den Tätern als ein wichtiger Baustein der Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen. Dazu gibt es in München das MIM, das Münchner Informationszentrum für Männer. Dominik Fischer, stellvertretender Leiter der Fachstelle, spricht im Presseclub München über die Arbeit des MIM, die aber ohne die Hilfe aus der Gesellschaft nicht gelingen kann, wie Dominik Fischer sagt.
Wir sind als Tätereinrichtung, freuen wir uns sehr und sind sehr dankbar, dass wir Teil dieses Netzwerks sein dürfen, weil es wird Zeit, dass wir die Täter auch in den Blick nehmen. Als Tätereinrichtung haben wir dazu eine ganz klare Haltung. Wir arbeiten mit Männern, die Gewalt anwenden und arbeiten daran, dass die Gewalt gestoppt wird. Wir arbeiten daran, dass Männer für ihre Gewalt Verantwortung übernehmen und dass die damit aufhören. Und die häusliche Gewalt ist um 5,6% gestiegen. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten Wirtschaftswachstum von 5,6%. Was glauben Sie, was das für eine Nachricht wäre? So, jetzt haben wir einen Anstieg bei der Partnerschaftsgewalt von 5,6% und haben tolle Veranstaltungen wie dieses hier und eine gesellschaftliche Debatte in dieser Breite und Sichtbarkeit vermissen wir. Und was Sie auch gesagt haben ist, die häusliche Gewalt bleibt verborgen. Das stimmt und es stimmt nicht. Weil aus der Haltung der Täterarbeit heraus würden wir sagen, die häusliche Gewalt bleibt nicht verborgen, sondern wir lassen sie verborgen. Wir können hinschauen, statistisch gesehen, jede vierte Frau ist betroffen. Das bedeutet, jeder von Ihnen kennt statistisch gesehen eine Frau. Und das heißt aber auch in der Folge, Blick auf die Täter nehmen, jeder von Ihnen kennt auch einen Täter. Ob Sie es wissen oder nicht. Und die Frage ist, schauen wir hin. Bleibt die Gewalt verborgen oder lassen wir sie verborgen? Wir als Tätereinrichtung, die wir die Gewalt der Männer stoppen wollen, sind nur so stark wie eine Gesellschaft um uns herum, die uns dabei unterstützt zu stoppen. Die Frau Tremel hat auch auf die Themen zum Beispiel in der Justiz hingewiesen und auch an anderen gesellschaftlichen Stellen. Wir können das alles nur zusammen schaffen. Und das bedeutet, dass wir eine Haltung brauchen, uns auch diesen Männern entgegenzustellen. Das bedeutet auch, dass wir selbst zur Projektionsfläche oder Zielscheibe von Angriffen werden. Wir werden Druck ausgesetzt und sehen. Das müssen wir in Kauf nehmen. Das müssen wir wollen, wenn wir es aufhalten wollen. Weil ganz klar ist aus der Täterlogik heraus, ein Täter setzt seine Gewalt fort, solange die Kosten für ihn nicht so hoch sind. Das bedeutet, wir als Gesellschaft müssen gemeinsam daran arbeiten, die Kosten für die Täter zu erhöhen, indem wir uns dagegen stellen. Das braucht Mut, das braucht Gemeinschaft und es wird es nicht zum Nulltarif geben. Da müssen wir zusammen daran arbeiten.
Das war Dominik Fischer, stellvertretender Leiter des Münchner Informationszentrums für Männer, kurz MIM, im Presseclub München, wo die Aktion Gewalt kommt mir nicht in die Tüte vorgestellt wurde. Zum vierten Mal wurden anlässlich des Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. November 10.000 Brötchentüten sowie Aktionspostkarten und Infoflyer an Berufsschulen in München ausgegeben, um bereits Jugendliche für das Thema zu sensibilisieren.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Und hier jetzt noch zwei Veranstaltungshinweise. Wie gehört, am Dienstag, den 7. Januar 2025, gedenkt der Bund für Geistesfreiheit München den Opfern des Terroranschlags auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Am 10. Jahrestag des Anschlags treten im Münchner Rationaltheater auf der Kabarettist Hage Butzko sowie der Karikaturist Michael Heininger, der eine politische Hampelmann-Entsteigerung macht. Und Heribert Haider singt und spielt Lieder von Georg Kreisler. Dienstag, 7. Januar im Rationaltheater Klein-Hesselower Straße 18. Los geht's um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Und unser nächster Stammtisch ist am Donnerstag, den 23. Januar um 20 Uhr im Hotel und Café Mariandl, Goethestraße 51. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Und damit sind wir am Ende der Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München angelangt. Falls Sie mit uns Kontakt aufnehmen oder gar Mitglied werden wollen, dann finden Sie alle Informationen unter www.bfg-münchen.de. Auf Radio Lora München senden wir jeden ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr. Der nächste Termin ist Dienstag, 4. Februar. Alle Sendungen des Bunds für Geistesfreiheit München können Sie auf www.bfg-münchen.de nachhören, auch die eben gehörte. Und bei Lora München geht es jetzt weiter mit dem Lora Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.